Hallo und herzlich willkommen zum Joker News Extended Podcast Nummer 30. One More Thing mit Benjamin in the house.
Hallo.
Boah, Hammer, ne? Was für eine Energie ich hier jetzt reinkomme in unseren Podcast.
Da
wirst du glatt mal vom Sofa aufgeschreckt, wa?
Ja.
Du weißt ja sicherlich auch, wo meine Energie herkommt.
Aber sonst.
Ach, ist das eine herrliche Woche, oder?
Auf jeden Fall. Also das, was die vorgestellt haben, wo wir auch im Verlauf der Folge eingehen werden, war schon ordentlich.
Viel, 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 worüber wir heute reden müssen. Über die iPhones, über das M1-Event, über den Apple Silicon, als auch AirPods und Big Sur. Also es gibt jede Menge natürlich zu besprechen. Ich würde sagen, wir starten wie immer ein mit der ersten Frage. Benjamin, wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Ja?
Wie geht's dir?
Ausgeschlafen.
Im Gegensatz zu mir, ja.
Ich war trotzdem schon früh wach, weil ich natürlich gleich mal wieder die iPhones checken musste. Aber da können wir später drauf eingehen. Fangen wir vielleicht mit den Updates an, weil da ist ja auch einiges. Wir können vielleicht erstmal auf die Updates für Big Sur und Co. eingehen.
Mhm.
Da ist ja erstmal, was ich nochmal dazu sagen wollte, wir hatten ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass die das tatsächlich jetzt umgeswitcht haben, die Benennung. Ne? Das heißt jetzt nicht mehr Golden Master Seed, sondern das heißt jetzt wirklich Release-Kandidat.
Genau. In dem Zuge haben sie jetzt auch den Release-Candidate 2 rausgebracht.
Wie viele Candidates gibt es denn? Weiß man das? Ist das wie bei der Präsidentschaftswahl oder gibt es auch mehrere?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber unabhängig davon haben sie Big Sur released, auch schöne Neuerungen gebracht.
Kurze Frage dazu. Du hast ja Big Sur immer auf deinem Mac gehabt, ne?
Überwiegend, ja.
Und hattest du das sozusagen, bevor dann die finale Version zur Verfügung gestellt wurde, hattest du noch die letzte Beta-Version oder Release Candidate drauf?
Ich hatte die noch drauf und mir hatte auch das Update zum regulären Big Sur nicht mehr angezeigt, aufgrund dessen, dass jetzt mit den Release Candidates man schon bei 11.0.1 ist, heißt man ist schon drüber.
Aber heißt das, weil das war ja vorher immer so, die Golden Master konnte theoretisch sozusagen schon das finale Produkt sein. Ist das dann bei Release Candidate immer noch auch das Gleiche oder was? Das heißt, du hattest den Release Candidate drauf und der hat sich nicht mehr verändert. Das heißt, du hattest dann schon die finale Version?
Genau.
Ah, okay. Krass. Also da hat sich dann nichts mehr getan. Das beruhigt mich nämlich, weil ich habe es tatsächlich auch im Büro installiert und hatte vorher auch noch sozusagen den Release Candidate drauf und habe auch keine Aktualisierung bekommen für die finale Version. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt abgeschlossen ist oder nicht. Über macOS Big Sur können wir ja kurz auch ein bisschen sprechen. Was ist dein erster Eindruck so zu? Du hast das ja schon lange in Benutzung, aber ist dir noch ein bisschen was aufgefallen oder Veränderungen so mit dem Release Candidate?
Wirklich Veränderungen nicht mehr. Das Einzige, was ich so ein bisschen bemerkt hatte, waren ein paar Probleme.
Mhm.
Das war bei Safari ab und zu mal.
Mhm. Was denn bei Safari?
Dass Safari teilweise sich nicht geöffnet hat oder einfach abgestürzt ist.
Mhm.
Das war aber sehr selten. Sonst, dass er jetzt Netzwerkprobleme hatte. Also er hat gar nichts mehr geladen. Mhm. In Safari, was auch sehr skurril war, hatte ich davor auch noch nicht.
Und witzig, dass du das sagst. Das fällt mir jetzt auf, dass ich das auch hatte. Und ich habe das gar nicht auf Big Sur bezogen.
Genau.
Ich wollte für Kunden Rechner bestellen und ich dachte so, was ist denn mit der Seite von der Distribution los? Dieses Ding lädt nicht. Bleibt eine weiße Seite und dann lädt der so oben der blaue Balken und dann stoppt der.
Genau.
Ja,
okay. Und daneben hatte ich ein paar Probleme mit den Toneinstellungen. Heißt, wenn ich jetzt ganz einfach vom MacBook auf Kopfhörer switchen wollte, welche ich standardmäßig immer angesteckt habe, hat er das auch nicht ausgeführt. Das fand ich auch ein bisschen skurril.
Mhm.
Das waren grundsätzlich die Probleme, welche mir aufgefallen sind, sonst eigentlich gar nichts. Und die Programme laufen eigentlich alle sehr sauber.
Ich sammle da ja auch gerade ein bisschen, weil ich auch nochmal ein Video zu machen will, dass die Leute ein bisschen besser einschätzen können, ob sozusagen ein Upgrade für sie Sinn macht oder nicht. Weil viele wollen ja unbedingt, andere trauen sich nicht und so weiter. Gibt ja auch ein bisschen so die Reckless People, die einfach rüber installieren und sagen, wird schon irgendwie schief gehen. Aber wenn, also ich merke das ja auch im Büro, wenn man darauf angewiesen ist, dann kann das schon extrem nervig werden. Und das ist dann einfach so, ich kann es nur mal als Beispiel sagen, was ich im Büro jetzt hatte, weil ich die Rechner generell jetzt ein bisschen austausche, habe ich das auf dem Mac Pro installiert und also einen Clean Install gemacht und habe quasi alles neu installiert und muss auch sagen, im Großen und Ganzen bis jetzt eigentlich ganz gut, aber es sind dann so Basic-Sachen für mich. Das ist zum Beispiel die, wie heißt es nochmal, diese Zwischenablage. Das heißt, wenn du was auf dem Mac kopierst, dass es auch auf dem iPhone erscheint und umgekehrt. Das zum Beispiel hat gar nicht funktioniert. Also das habe ich bis jetzt nicht zum Laufen bekommen. Zwischen iOS 14.2 beispielsweise und Big Sur. Das andere, was auch schwierig war, war AirDrop. Das ist dann nach ewigen Zeiten auf einmal aufgetaucht, aber vorher ganz lange nicht, wenn ich zwischen den Geräten was austauschen wollte. Und generell so ein paar Programme fand ich auch relativ schwerfällig beim Öffnen, bis sie sich geöffnet haben. Andererseits Drucker zum Beispiel dieses Jahr bis jetzt, die ich sozusagen in Benutzung habe, kein Problem, die hat er alle erkannt. Aber ja, wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, denke ich, was sich da noch so ergibt im Laufe der Updates, weil da wird sicherlich noch das eine oder andere aktualisiert werden müssen. Genau, was haben wir noch an Software-Updates gehabt?
Sonst hatten wir Safari 14.0.1. Das waren grundsätzlich Sicherheitsfixes, die teilweise auch in Kritik standen aufgrund dessen, dass man da wohl auch Daten auslesen konnte. Mhm. Genau, sonst gab es im Endeffekt nur die Betas von 14.3, die ersten Betas, im Endeffekt zu iOS, iPadOS und tvOS. Mhm. Als auch die WatchOS 7.2 Beta 1.
Bei der iOS 14.3 Beta, da sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden, weil da gibt es ja auch verschiedene Informationen zu, die finde ich sehr, sehr interessant sind. Zum einen sieht es ja so aus, als ob iOS 14.3 eigentlich für November im Release geplant war. Offensichtlich, also vermutlich, also für mich, das wollte ich auch nochmal sagen, weil ich habe auch ein bisschen bei YouTube so die Kommentare angeguckt, wo viele dann, sage ich mal, wenn man Gerüchte aufgenommen hat und gesagt hat, so könnte es kommen und dann ist es nicht so gekommen, irgendwie schreiben ja, Joel, du musst dich dafür entschuldigen und so weiter. Wir wissen nicht, was hin, und das ist, sage ich mal, das wäre natürlich ein Hammer, wenn man das könnte, wenn man hinter den Kulissen sehen könnte, was sich bei Apple noch verschoben, verändert hat durch Situationen, die einfach entstehen. Und das sieht ja sehr danach aus, dass es bei iOS 14.3 Beta 1 wirklich so war, dass 14.3 für das November-Event geplant war, weil in diesem Code hat man ja auch die AirTags gefunden, versteckt, aber sie sind dort sozusagen aufgetaucht. Und dass Apple es aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir leider nicht, entschieden hat, dass die AirTags nicht kommen oder dass 14.3 einfach nicht fertig geworden ist. Diese Informationen, die haben wir natürlich nicht und das sind die spannenden Informationen. Und jetzt muss man sich natürlich auch überlegen, wie bringt Apple jetzt die AirTags raus? Weil ein Event in der Form ist nicht mehr geplant. Ein Press-Release für so ein gehyptes Produkt ist schwierig. Wie siehst du das?
Ich würde behaupten, dass die das im nächsten Jahr im März bei einem Event machen, in Kombination mit den AirPods Studio, welche auch schon lange spekuliert worden sind. Und genau, daneben könnte man auch noch iPad Pros mit Mini-LED rausbringen und dann wäre es eigentlich auch schon ein Event wert.
Das, was eben, was ich glaube, wo Apple sehr genau darauf achtet, also die Entscheidung jetzt, wann was kommt, ist meiner Meinung nach, wie es halt, sag ich mal, bei jedem Selbstständigen, bei jeder Firma ist, monetär motiviert. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, Mitte März, Ende März ist ein Event, dann kommt das ja sozusagen aus dem Geschäfts-, also geht das ja ins nächste Quartal sozusagen rein vom Verkauf her. Und ich weiß, also ich glaube, dass die tatsächlich sehr genau drauf schauen, was haben wir sozusagen in welchem Quartal, was können wir umsetzen? Müssen wir das noch vorher releasen, um quasi wieder super Zahlen zu erreichen? Oder haben wir den Luxus, das bis März zu schieben? Ich glaube, dass es tatsächlich so motiviert ist. Das heißt, die Option, dass sie es per Presse-Release noch rausbringen, weil das, was wir jetzt aus diesem iOS 14.3 Beta rauslesen können, zumindest was die Entwickler dort gefunden haben, zeigt ja, es war früher geplant, es hat nicht geklappt und jetzt sind sie halt, sag ich mal, in der Situation zu entscheiden, wir müssen irgendwie eine Lösung dafür finden. Entweder schieben wir es im Luxus auf nächstes Jahr oder wir bringen es noch in diesem Jahr und nehmen Weihnachtsverkäufe mit. Finde ich sehr, sehr schwer. Wenn wir uns, hilf mir nochmal ganz kurz bei den AirPods. Wie war denn das? Ich erinnere irgendwas jetzt grob im Hinterkopf von meinen grauen Zellen, dass es mal, dass die AirPods irgendwann war das nicht im Dezember, dass die released wurden und die waren dann sofort ausverkauft oder so?
Das kann sogar gut möglich sein, aber ich glaube, die wurden vorgestellt am September-Event und wurden dann released am Dezember.
Also die kamen doch, ich weiß das nur, weil ich richtig ins Hintertreffen geraten bin. Auf einmal gab es die, alle Leute haben bestellt und ich dachte so, hä, wie, was, wo, ich habe überhaupt gar keinen Plan. Das ist zumindest das, was ich noch so in meinem grauen Stübchen gerade im Kopf habe, dass es so gelaufen ist. Aber ich will nochmal ganz kurz gucken, ob wir das nochmal auf die schnelle erste Generation, September 2016 vorgestellt, shipped December 2016. Krass. Weil meine sind, glaube ich, dann auf Januar habe ich die dann erst bekommen, weil mich das sehr überraschend erwischt hat, dass die AirPods im Dezember rausgekommen sind. Also wenn man, das ist ja ein ähnliches Produkt in dem Sinne, sag ich mal, ist ja ein Accessoire-Produkt, wenn man so will. Und das ist auf jeden Fall noch eine Option, wobei die bei den AirPods ja wirklich eine Vorstellung hatten, ne?
Ja.
Ist ein großes Fragezeichen auf jeden Fall dahinter. Und schade, wie gesagt, dass wir in dem Bereich wenig Leaks haben, wo man einfach ein bisschen auch sieht, nach außen hin sieht ja alles immer sehr perfekt und geplant aus, aber ich glaube, intern wird extrem viel hin und her geschiftet und neu geplant und neu marketingmäßig durchstrukturiert. Ist, sage ich mal, ein spannender Bereich. Haben wir in dem Software, im Beta-Bereich noch andere Themen, über die wir sprechen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar hat Apple Pro Raw nachgereicht. Das soll jetzt auch softwareseitig eingeschaltet werden können unter Kamera und Formaten.
Mit iOS 14.3.
Genau.
Mhm.
Daneben gab es auch noch ein paar Updates im Home-Bereich. Heißt im Endeffekt, dass man Threads haben kann. Mhm. Threads heißt aufbauende Abfragen, welche vorherige Informationen im Endeffekt zwischenspeichern. Daneben gab es noch einen neuen Suchdienst. Und zwar Ecosia.
Wie? In iOS 14.3?
Ja.
Krass.
Den kann man jetzt einstellen.
I love it. Das ist ja ein Traum. Viele, die Ecosia nicht kennen, das ist ja eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt oder so, ne?
Genau, die basiert im Endeffekt darauf, dass eben sehr viele Anfragen dadurch geleistet werden. Mhm. Und aufgrund dessen können die dann gewisse Werbeeinnahmen so weit einbeziehen und dann eben pflanzen sie daraus dann eben Bäume.
Ich kenne Ecosia nur aus meiner Waldorf-Community, weil alle benutzen dort Ecosia, was ich auch. Also die werde ich mir auf jeden Fall einstellen. Das finde ich eine gute Sache, dass sie sowas einbinden, weil das ist ja keine große Company oder so. Das ist ja ein relativ übersichtlicher kleiner Verein fast sogar, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Firma ist. Müsste man mal nachgucken, aber wir können das ja mal in den Shownotes auch verlinken. Ecosia, weil das ist auf jeden Fall suchmaschinentechnisch vielleicht gar keine schlechte Idee, dass man Ecosia benutzt statt Google beispielsweise. Zumindest mal ausprobieren, ob die Suchergebnisse für einen so passen. Und gleichzeitig hilft man noch, sage ich mal, einer Firma, Institution, die was Gutes tut. Finde ich super. Was haben wir da noch?
Dann gab es noch eine neue Kategorie in der Health App und zwar Cardio.
Echt?
Ja.
Das heißt, dort wird extra nochmal kategorisiert für Cardio-Workouts?
Genau, beispielsweise die Sauerstoffsättigung.
Ja, finde ich gut. Dann kann ich mir ja doch hier noch ein Fahrrad auf dem Balkon stellen und dann dabei sein. Obwohl, das läuft ja dann unter Cycling, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Mhm. Genau, sonst gab es auch grundsätzlich von Apple auch schon ein paar neue Produkte wieder. Und zwar gab es die Ledercases in weiteren Farben.
Welche haben wir denn da jetzt?
Da haben wir jetzt neu Baltic Blue, California Poppy.
Was ist denn das für eine Farbe?
Das ist sehr gelblich, aber auch sehr angenehm. Mhm. Dann gibt es Saddle Brown, Product Red natürlich und Schwarz. Und dann gab es auch noch dazu gehörig dann neue Sportbänder beziehungsweise auch Solo-Loop-Farben. Und zwar Kumquat, Northern Blue und Plum.
Wow. Okay, du musst mir mal angucken. Ich habe mir auf jeden Fall das Blaue bestellt, aber gleich nach Release. Und das ist jetzt bei meinem Nachbarn abgegeben worden, bei einer Firma, die jetzt wegen dem Lockdown zu hat. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich erst im Dezember sehen. Komplett schwarz der Laden. Da kommt, geht nichts rein, geht nichts raus. Mhm. Ich habe schon versucht, das abzupassen, wenn die Putzfrau vielleicht mal da ist, aber no chance. Okay. Ja,
genau.
Ansonsten, das aber, was die Products angeht, also auch genau, die Armbänder hast du ja schon gesagt, ne?
Genau, die Armbänder hatte ich schon erwähnt.
Ja. Dann können wir vielleicht direkt zum One More Thing Event kommen, oder?
Würde ich sagen, ja.
Es war ja gleich, finde ich, am Anfang rauszuhören, dass, ich will mal sagen Steve Jobs, dass Tim Cook gleich klar gemacht hat, dass das Event One More Thing ist und dass es kein One More Thing geben wird. Das hat man sofort, oder?
Naja, wenn man im Endeffekt den kleinen Werbespot am Ende noch betrachtet, dann kann man das vielleicht als One More Thing werten.
Es ist aber wirklich, wenn das das One More Thing war, ist das für viele natürlich sehr enttäuschend gewesen.
Auf jeden Fall sehr erfrischend und auch sehr humoristisch. Ja,
auf jeden Fall sehr ein bisschen retromäßig. Ich fand es auf jeden Fall super lustig, dass das noch hinterhergeschoben wurde. Aber ich fand halt in der ersten Ansage, die er dort gemacht hat, hat man sofort rausgehört, das hier ist das One More Thing Event und es gibt jetzt kein, also so ein klassisches One More Thing findet nicht statt. Das fand ich, konnte man relativ gut raushören. Ich sag mal, um das Event, viele, die den Podcast hören, haben sicherlich auch schon die Videos dazu gesehen. Das heißt, man ist so grob auch im Bilde, was Apple vorgestellt hat. Wir können ja vielleicht als erstes mal auch auf den Prozess so eingehen, auch ein bisschen auf die Kontroverse dazu so ein bisschen, weil es gab ja da Informationen auch von einem deiner Lieblings-YouTuber, der sich dazu geäußert hat, was er von dem M1-Chip hält. Was war so dein erster Eindruck? Also wie hast du das Event generell so empfunden?
Sehr positiv. Das, womit ich vielleicht nicht direkt gerechnet hatte, war der Mac Mini. Da dachte ich, vielleicht lassen sie sich ein bisschen mehr Zeit. Alles andere hatten wir ja soweit auch schon mitbekommen gehabt, innerhalb der Gerüchte. Da hat es sich nicht so viel verschoben. Ja. Und es hat sich nochmals bestätigt. Aber Apple hat es natürlich sehr gut in Szene gesetzt, was die mit dem M1-Chip wirklich vollbringen können.
Auf jeden Fall. Also ich habe dazu auch viele Kundenanfragen gehabt von auch Kunden, die den Rechner gerade gekauft haben vor ein paar Wochen und jetzt natürlich hyped waren auf den neuen Prozessor und so weiter. Man muss das natürlich von verschiedenen Seiten beleuchten. Das sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz machen. Von der Geschwindigkeitsseite ist es natürlich ein Riesenschritt. Also Geschwindigkeit als auch Batterie, Performance etc. ist es heftig. Von der anderen Seite, wenn wir, sage ich mal, Reparatur und Erweiterung angehen, ist es ja Endgame. Es ist ja vorbei.
Wobei es war davor auch nicht allzu viel anders, dadurch, dass vieles auf dem Motherboard im Endeffekt angelötet war.
Aber, ja, das auf jeden Fall. Wobei, also ich glaube, man müsste auch nochmal Benjamin, deinen Namensvetter, dazu holen, der, sag ich mal, ja sonst immer Upgrades und so weiter macht und die auch zum Teil auf dem Motherboard eine Grafikkarte sozusagen rausgenommen haben, gewechselt haben. Da gibt es ja schon Möglichkeiten oder gab es schon Möglichkeiten, das sozusagen zu machen, wenn es da zum Beispiel Wasserschäden oder wenn irgendwie Flüssigkeit aufs Motherboard gekommen ist, dass man das noch retten konnte. Jetzt ist es natürlich so, dass das alles auf einem Chip ist und damit sind, glaube ich, die Möglichkeiten erschöpft, das in irgendeiner Weise zu reparieren. Und das Spannende, das, was wir jetzt vielleicht noch nicht wissen oder ich auch nicht weiß oder du nicht, das weiß ich nicht, ist halt die Frage, inwiefern lässt sich sowas überhaupt reparieren? Oder ist das ein Komplettaustausch? Das ist, sage ich mal, ein Bereich, den ja auch, wenn wir da noch mal ein bisschen näher reingehen, dein Freund Linus Tech Tips sich ein bisschen so geäußert hat. Der hat da, sage ich mal, ein relativ kontroverses Video zugebracht, wo er sozusagen ja die Apple-Kultur so ein bisschen aufs Korn genommen hat, würde ich sagen. Und auch auf eine, also für mich, alle, die es nicht gesehen haben, wir können das ja auch gerne mal unten verlinken, weil das ein sehr interessanter Austausch ist. Ich finde es immer gut, auch von, sag ich mal, von der anderen Seite betrachten zu können. Ich hatte das Gefühl, er hat das Video schon gedreht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er jetzt dafür bekommt. Also weniger inhaltlich. Also ich würde mal sagen 60-40, also 40% inhaltlich, 60 wirklich, weil man weiß, damit bekommt man entsprechende Klicks. Wie hast du sein Video oder seine Meinung dazu aufgenommen?
Ich sehe mir ja immer wieder seine Videos an, auch um wirklich die Kritik zu sehen, weil man oftmals in der Umgebung fast nichts mitbekommt, wenn man auf Twitter unterwegs ist, würde ich sagen. Und da fand ich seine Kritik schon sehr gut in der Richtung, dass Reparaturen dadurch eigentlich gar nicht mehr möglich sind. Aber natürlich hat er auch ein paar Aspekte außer Acht gelassen, wo Jonathan Morrison auch nochmal darauf eingegangen ist, im Endeffekt, wie verdammt schnell und energieeffizient dieser Chip ist und was das dann natürlich ausmacht. Der hat da im Endeffekt seinen iMac total ausgespeckt, ein Video rendern lassen. Und das lief ein paar Sekunden schon an, dann waren es schon fast Minuten. Und dann hat er dasselbe auf dem iPhone 12 Mini gemacht. Und das war innerhalb von Sekunden fertig. Und wenn man das mal in Betracht zieht, und das hat man ja auch auf den Folien gesehen, dass sie im Endeffekt wirklich eine richtige Encoding- als auch Dekodierungs-Engine haben, was sie davor eigentlich nur in den iPhones als auch iPads hatten, ist das natürlich heftig für jeden Videoeditor oder in dem Bereich, der viel mit Bearbeitung von Medien macht.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt schon ein harter Nerd-Talk, den wir hier machen. Aber es ist 100% so, wir müssen, sag ich mal, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief in diesen Themen drin sind, einfach sagen, dass ich glaube, zum Beispiel auch Linus Tech Tips und so weiter, also das ganze Team, das ist natürlich auch ein PC-basierter Kosmos, die natürlich gerne, ich kenne ganz viele solche Leute, die sagen, ich will meine Grafikkarte rausnehmen können, eine andere reinsetzen, ich will selber an dem Ding rumschrauben und so. Und diese Apple-Welt ist halt ein bisschen eine andere Welt, die hat sich auch im Laufe der Zeit einfach so entwickelt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat ja, glaube ich, auch einen Podcast, das nicht, aber zumindest hat er mit einem anderen Kollegen so einen Talk, sag ich mal, ein Video, was ich sehr, sehr interessant fand, weil er darüber auch berichtet hat, dass die Möglichkeit hatten, diesen Mac Mini, dieses Developer-Kit, haben sie von irgendeinem Entwickler sich organisiert und haben dann den Anruf von Apple bekommen. Und ich weiß, hast du das auch gesehen?
Ich habe es gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt ein Anruf ist, sondern dass die grundsätzlich mit einer gewissen Vorsicht da rangegangen sind, aufgrund dessen, dass sie wirklich im Endeffekt schon das Apple Legal Team gelauert haben.
Also er hat es zumindest so, wie ich es verstanden habe in diesem Video, haben die das Developer-Kit, also diesen Mac Mini bekommen von einem anderen Entwickler und daraufhin wurde quasi, also sie haben es nicht geöffnet oder sonst was, aber daraufhin wurden sie von Apple kontaktiert und wurde mit ihnen ein Gesprächstermin vereinbart. Und dann wurde auf einmal dieser Termin abgesagt. Und daraufhin haben sie das Ding sofort an den Entwickler zurückgeschickt und haben sozusagen, sind aus dem Thema ausgestiegen. Und da, sag ich mal, meinte er, er hat sich nur geärgert, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht schon diese Geschwindigkeitstests gemacht haben. Das, was ich, sag ich mal, zu seinem Video, was er auf YouTube veröffentlicht hat, sagen kann, ist, er hat halt, deswegen glaube ich, dass das ein bisschen ein geplantes Video ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er hat in diesem Talk, worüber die gesprochen haben, bevor das Event war, bevor das Silicon Event war, hatten die diesen Talk über diesen Mac Mini. Und schon dort hat er die Benchmarks gesehen, die im Internet veröffentlicht wurden. Das heißt, er wusste, was für eine krasse Geschwindigkeit dieser Prozessor hat. Und das lässt er halt komplett aus, in seinem Video, beziehungsweise stellt das in Frage mit, und da muss ich ihm minimal auch recht geben, mit diesen Grafiken, die Apple dort eingeblendet hat. Die waren halt schwach, weil da einfach steht Latest PC oder, also damit konnte man nichts anfangen. Es sah einfach schön aus, dass die so weit auseinander waren, die Graphen, aber inhaltlich hat das nichts ausgesagt.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist natürlich auch dem Marketing geschuldet. Da kann man Apple auch so weit in Schutz nehmen, dass sie das gerne gemacht haben und auch immer noch machen. Ja. Aber zumindest das, was wir bisher gesehen haben von den Benchmarks, welche schon ans Tageslicht gekommen sind, ist auf jeden Fall, dass die sehr, sehr stark sind. Und für die Performance, welche sie mit der Leistung pro Watt liefern, extrem sind. Und man muss wirklich bedenken, dass das die Einsteigergeräte sein sollen und dass Apple das noch weiter steigern will und wird und dann wirklich alles dem Erdboden gleich macht.
Benjamin geht gleich in den Kampfmodus. Bei Benjamin ist gleich Krieg. Es wird dem Erdboden gleich gemacht.
Naja, man muss das wirklich betrachten, weil sie haben ja auch diese vereinte Speicherarchitektur UMA eingeführt, welche letztlich bei den neuesten Prozessoren verwendet wird, aufgrund dessen, dass man da im Endeffekt wirklich diese Grafikperformance immer mehr rauskitzeln will. Und das haben sie in dem Chip schon.
Ja, ich meine, ich werde das auf jeden Fall nochmal testen, wenn das MacBook Air, ich habe ja ein MacBook Air bestellt, wenn das da ist, aber es sieht ja im Moment so aus, als ob mein MacBook Pro 15 Zoll, was hier schon absolut am Limit ist, von dem MacBook Air eingecached wird. Und das ist natürlich schon mal eine heftige Ansage, allein preislich auch. Und die andere Frage, die ich dir auch nochmal dazu stellen will, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, ja, das ist natürlich für uns erstmal heftig. Ich merke aber natürlich bei meinen Kunden zum Beispiel, die mich dann kontaktiert haben, die verstehen das alles nicht. Die hören nur großartig, toll und sagen, ich brauche das jetzt auch irgendwie. Und dann sage ich, du hast einen Rechner für Office-Arbeiten bestellt. Wann wirst du die Vorzüge von diesem Prozessor wirklich merken? Weil was man auch bedenken muss, was wir im Moment noch nicht wissen, ist, wie ist die Transition-Phase wegen Rosetta 2, Updates für die ganzen Programme, mögliche Fehler, die mit Big Sur entstehen. Wir haben so 2, 3, würde ich sagen, kleine Inseln, wo Fehler entstehen können, weil es eine erste Generation ist, die man jetzt noch nicht einschätzen kann. Wir sind erstmal gehypt von den Zahlen, aber im Zusammenspiel von dem Ganzen ist ja mit Intel natürlich eine lange Zeit ins Land gegangen, wo sich das vernünftig abstimmen konnte. Und diese Zeit werden wir jetzt trotzdem auch nochmal haben mit dem neuen Betriebssystem, mit Big Sur quasi, bis das sozusagen vernünftig zusammenspielt und dann mit diesen ganzen, sag ich mal, Drittherstellerprogrammen mit den Updates dann auch hoffentlich irgendwann sauber läuft. Das wird auf jeden Fall eine Übergangsphase. Das muss man immer so ein bisschen Kontext behalten. Deswegen für den, sag ich mal, normalen Kunden, der damit Office-Geschichten macht, ist der Prozessor in dem Sinne ja nicht so ausschlaggebend. Batterie ja, aber Prozessor, was sagst du dazu?
Er kann ihn halt nicht so weit ausreizen, würde ich sagen. Aber was dennoch sehr interessant ist, zumindest das, was ich jetzt schon gehört hatte, ist, dass die Apps, welche über Universal laufen, beziehungsweise auch Rosetta implementiert haben, grundsätzlich gleichziehen von der Leistung her und eigentlich keine Probleme darstellen bisher.
Ja, klar. Andererseits, sage ich mal, Office und Co. ist natürlich auch noch in der Beta-Phase. Das heißt, es sind halt viele Programme, die noch nicht optimiert sind, wo Leute darauf angewiesen sind in der Übergangsphase. Ich sag mal, für jemanden, der auf gewisse Programme angewiesen sind, ist, die nicht von Apple sind, der sollte vielleicht wirklich noch ein bisschen warten, oder?
Genau, oder sich im Vorfeld eben zu den jeweiligen Softwareherstellern ein bisschen informieren, ob die das schon bereitstellen können. Oder wann das eben geplant ist. Und dann kann man eben seinen Kauf abwägen. Was ich aber daneben auch noch erwähnen wollte, ist, dass die ja einen 16-Kern Neural Engine haben. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr interessant bei den ganzen Bildbearbeitungsprogrammen.
Ganz nochmal kurz, lass uns nochmal ganz kurz einen Step für dich zurückgehen für alle, die, sag ich mal, nicht so in dem Thema drin sind. Was ist denn jetzt alles? Also vielleicht kannst du mal ganz kurz so basic-mäßig zusammenfassen. Mhm. was hat Apple gemacht? Die haben quasi das, was vorher auf dem Main Logic Board verteilt war, in einen Chip gebaut. Was ist denn jetzt alles in diesem Chip drin?
In diesem Chip ist einiges drin. Da muss ich auch noch mal
erstmal kurz... Erstmal die Prozessoren, ne?
Genau, da haben wir die CPU, dann haben wir den I/O-Chip, also alles für Ein- und Ausgänge.
USB-Anschlüsse und so weiter. Mhm.
Genau, dann haben wir noch den Apple T2-Chip.
Mhm.
Wir haben den Thunderbolt-Controller und DDR4-Speicher. Alles integriert.
Neural Engine.
Genau.
Und ist das schon, ja, ich, also warte mal, und Grafik, den Grafikchip logischerweise.
Genau, die integrierte Grafik.
Mhm. Um das, sag ich mal, jetzt nur so grob für alle, die nicht so im Thema sind, so ein bisschen näher zu bringen. Dadurch, dass natürlich die Wege dann kürzer sind, wenn alles auf einem Chip ist, bekommt man die entsprechende Geschwindigkeit zusätzlich zu dem, was Apple, sag ich mal, an Effizienz noch rausholen kann. Deswegen hat man diesen heftigen Sprung in der Geschwindigkeit hinbekommen, dass ein MacBook Air im Vergleich zum Mac Pro von letztem Jahr sehr, sehr nah rankommt. Das ist ja schon schockierend, wie nah das MacBook Air an diese teuren Mac Pros rankommt. Gleichzeitig muss man auch noch mal bedenken, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das für mich ja nach dem Event auch eine große Überraschung war, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen MacBook Pro und MacBook Air, weil man nicht mehr die klassischen 3,6 Gigahertz, 2,7 Gigahertz und so weiter hat, sondern wirklich einfach nur M1-Chip mit 8 Kernen oder so. Und man muss, dachte erstmal, okay, wie kann ich mich jetzt orientieren, ob das MacBook Pro für mich das Richtige ist oder das MacBook Air? Weil das wäre auf jeden Fall noch, finde ich, ein interessanter Aspekt, den Apple irgendwie berücksichtigen könnte. Was macht den Unterschied, wenn ein MacBook Pro einen Lüfter hat und wenn ein MacBook Air keinen Lüfter hat? Hat das einen Einfluss auf die Performance später? Stichwort Thermal Throttling. Das heißt, wenn es heiß wird, wird der Prozessor immer ein bisschen runtergefahren. Das finde ich halt die spannendste Sache, weil diese Frage kam sofort nach dem Event auf, was soll man eigentlich nehmen, MacBook Air oder MacBook Pro?
Da bin ich teilweise auch ein bisschen verwundert, dadurch, dass wir durch die ersten Zahlen gesehen hatten, dass das MacBook Pro 13 Zoll angeblich schwächer sein soll, was mich auch ein bisschen irritiert hat, aufgrund dessen, dass das MacBook Air ja in der Basiskonfiguration nur 7 Kerne hat im Vergleich zu dem MacBook Pro 13 Zoll. Mhm. Und da frage ich mich sogar selbst, wie das zustande kam.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Frage, weil im Endeffekt kann ich mir nur vorstellen, die Zeit, um, also von der Effizienz von Apple würde ich sagen, hätte man theoretisch ein Produkt rausbringen können in einem neuen Design. Und ich glaube tatsächlich, dass Apple gesagt hat, wir machen kein Update im Design, sondern nur intern. Das heißt, wir lassen erstmal das Setup so, wie es ist, weil wir müssen ja ganz ehrlich sagen, das, wofür ein MacBook Air früher gestanden hat, hat keinen Bestand mehr. Ja. Leicht sind die beide. Die Form ist minimal anders und Performance fast sogar minimal schneller als das MacBook Air. Das heißt, das Pro ist in dem Fall eigentlich nicht mehr gegeben, weil was haben wir an Pro? Wir haben 2 Stunden mehr Batterie, wir haben eine Touchbar, wo ich mich frage, ob das jetzt ein Pro-Feature ist. Was haben wir noch an Unterschieden?
Hellerer Bildschirm.
Ein bisschen hellerer Bildschirm, ja, okay.
Und sonst gegebenenfalls, wenn man eben upgradet, 8 CPU-Kerne.
Genau, wobei man die auch beim MacBook Air natürlich bekommt. Das heißt, man kriegt beim Air auch ein Pro-Feature.
Durch gewisse Upgrades, ja.
Ja. Das heißt, hier kann ich mir einfach nur langfristig vorstellen, dass sie, sobald sie irgendwann ein Redesign von den Laptops machen, dass sie das vereinfachen werden. Würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn man hier ein Produkt hat. Ich finde ehrlich gesagt, das MacBook Air vom Designaspekt ein bisschen mehr in einer aktuelleren Phase als das MacBook Pro. Das ist aber auch nur ein Gefühl, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie belegt in irgendeiner Form, aber ich finde, hier muss irgendwie eine neue Benennung her oder eine Vereinfachung des Lineups?
Ja, was mir auch noch eingefallen ist, ist, dass die im Endeffekt anpreisen, dass die Mikros Studioqualität haben sollen beim Pro, im Gegensatz zum R.
Okay, genau.
Genau, das kam noch dazu. Und sonst muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was für einen besser geeignet wäre. Aber ich glaube, für die meisten tritt einfach das R in diese Sparte. Und da könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass die das wirklich reduzieren zu MacBook, wie beim iPhone im Endeffekt. Und dann die Pro-Sparte noch weiter ausbauen. Was ja auch ein paar Leute gestört hatte, ist, dass der RAM nur bei 8 Gigabyte ist und auch nur upgradebar war bis 16
16.
Gigabyte. Und das hat wohl auch sehr viele gestört, aufgrund dessen, dass man sehr viel, wenn man eben in der Bildbearbeitung ist oder grundsätzlich auch Videobearbeitung, als auch beim Coding, dann mehr braucht. Aufgrund dessen, dass es da natürlich auch diese Kapazitäten benötigt. Aber was ich dann auch interessant fand, was man dann auch noch immer in Betracht ziehen muss, ist, dass das Speichermanagement bei den iPhones grandios war. Das sieht man auch im Vergleich zu den ganzen Android-Geräten, welche teilweise 12 GB RAM drin haben und das iPhone kommt mit 6 GB RAM sehr gut aus.
Oder vier, ja.
Genau. Und wenn man das jetzt mit Big Sur vielleicht optimiert hat und dann vielleicht ein bisschen darauf achtet, dass man nicht alles offen hat, was unbedingt nötig ist, dann glaube ich, könnte man mit 16 GB RAM vielleicht auch schon sehr gut auskommen.
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein bisschen altes Denken in dem Sinne, weil man immer noch in dem alten Intel Setup ist. Und ich glaube, dass 16 GB schwer auszureizen sind jetzt in der Größenordnung, wo wir sind. Wenn es jetzt später zum MacBook Pro 16 Zoll kommt etc., glaube ich, dass der RAM irgendwann auch ausgeweitet wird. Wir müssen hier wieder denken, dass Apple hier in der Zwiebelart und Weise vorgeht. Das heißt, die werden Step by Step das Ganze nach oben fahren. Die haben sicherlich schon die Möglichkeiten, aber die wollen natürlich immer schön den Markt oben absieben, Stück für Stück, und nicht gleich alles raushauen, wobei der Prozessor hier natürlich jetzt schon mal eine ganz klare Ansage ist und sie sehr, sehr weit nach vorne bringt. Nochmal kurz zum Lineup, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass da können wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Die nächsten Produkte, die möglicherweise aktualisiert werden sollen, hat ja Ming-Chi Kuo auch schon mal angekündigt, dass nächstes Jahr, ich glaube Q1 oder Q2, das MacBook Pro 14 Zoll und MacBook Pro 16 Zoll kommen soll. Und wenn man jetzt sagt, okay, das MacBook Pro nimmt man als 13er raus, behält das MacBook Air 13 Zoll da, macht dann ein MacBook Pro im neuen Design, im neuen Setup 14 Zoll und ein MacBook Pro 16 Zoll, dann ist es, glaube ich, wieder eine saubere Sache.
Genau,
Oder?
genau. Und wenn dann auch noch zwei zusätzliche Ports dazukommen, welche ja jetzt wieder weggenommen worden sind, im Vergleich zu den Intel-Geräten, dann ist es natürlich auch sehr schön. Und was auch angemerkt ist, ist, dass die diese Intel-Geräte, welche sie beim MacBook Pro 13 Zoll noch haben und aktualisiert haben zu den neuesten Chips, gar nicht erwähnt hatten. Wo wir ja auch darüber spekuliert hatten, was sie damit machen werden.
Also genau, das, worüber wir gesprochen haben, wie bringen Sie in das Event einen Intel-Chip rein? Der wurde, glaube ich, mit keiner Silbe erwähnt, oder?
Nein, nicht im Ansatz.
Ja, das ist absolut, absolut Apple-like. Hätte mich auch wirklich krass gewundert, wenn Sie das gemacht hätten. Mac Mini war für viele eine Überraschung, hätte eigentlich keine Überraschung sein müssen, weil natürlich das Developer-Kit versendet wurde. Das habe ich auch null auf dem Schirm gehabt, dass das natürlich Sinn macht, den zu aktualisieren. Wobei das jetzt auch nicht so ein, also es könnte natürlich jetzt ein Produkt werden, was für viele interessant ist, vor allem für Workstations etc. Und der Mac Mini wurde, also ich habe ihn nie empfohlen für Leute, die Grafik oder die, sag ich mal, grafikintensive Sachen machen. Bloß jetzt ist es so, dass der natürlich dafür schon sehr attraktiv werden kann, ne? Mit dem neuen
Ja,
Prozessor.
auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das ganze Event, was da an den neuen MacBooks beziehungsweise auch an diesen Benchmarks zu sehen ist, werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, auch was so die nächsten Produkte angeht. Ansonsten können wir ja fast schon ins nächste Jahr mal auch ein bisschen schauen, was uns dann, also man muss ja auch jetzt ganz ehrlich sagen, es sind noch, glaube ich, 6 Wochen bis Weihnachten. Also das Jahr ist eigentlich um, könnte man sagen, weil die Zeit vergeht wie im Fluge. Dezember geht eigentlich nur bis Mitte Dezember, dann ist sowieso vorbei. Dann ist Ruhe angesagt bei vielen. Und deswegen können wir schon mal ein bisschen, sag ich mal, einen kleinen Sneak Peek für 2021 vielleicht einschieben, was da eventuell kommen könnte. Wie gesagt, AirTags haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist so ein großes
Wobei
Fragezeichen.
Wobei ich da auch noch mal kurz drauf eingehen wollte. Aufgrund dessen, dass ich bei den Bewertungen das gesehen hatte, was überhaupt ein AirTag ist. Grundsätzlich, falls man Teil auch schon kennt, das ist im Endeffekt ein Tracker, den man an Alltagsgegenstände anhaften kann oder eben dran klippen. Und dann kann man eben, wenn man ein bisschen schusselig ist oder auch so, das eben dann ganz entspannt tracken. Und das ist dann wirklich systemintegriert.
Genau. Also es ist im Prinzip so ein, ja, so ein 1-Euro, 2-Euro-Stück möglicherweise, was man...
Zumindest in der Größe, ja.
Ja, so in der Größe ungefähr. Dicke wissen wir nicht. Gut, wir wissen erstmal gar nicht so viel, aber das kann man irgendwo dran machen, an Schlüsselbund beispielsweise oder ins Portemonnaie. Und das kann man dann wie ein iPhone tracken, beziehungsweise, was ich ja auch jetzt gelernt habe aus einem Video, man kann über den HomePod fragen, wo das iPhone ist, und dann macht es das Geräusch und man findet es möglicherweise hinterm Sofa oder wo auch immer. Das heißt, in diese Richtung geht das auf jeden Fall. Ist, denke ich, ein Alltagsgegenstand, den jeder irgendwo gebrauchen kann, wobei man auch sagen muss, Schlüsselbund. Ich hatte jetzt gerade die Situation, ich habe ja das iPhone jetzt gewechselt, teste ja gerade das iPhone 12 Mini und da ist mein Nuki-Schloss nicht eingerichtet. Ich nehme fast, wenn ich ins Büro fahre, nie einen Schlüssel mit, weil ich das sozusagen über das Nuki-Schloss öffne. Und in dem Fall konnte Alina dann aufmachen. Die hat aber auch keinen Schlüssel, die macht das ja auch über die App. Das heißt, dieses AirTag, wenn man so will, ist wirklich nur noch für Produkte, die nicht in irgendeiner Weise digital nutzbar sind. Was ja immer weniger werden, muss man ja auch so definitiv sagen. Schlüssel ist auf jeden Fall eine Sache, wobei da auch schon der Übergang, finde ich, stattfindet. Dann Portemonnaie ist auch eine Sache, die im Übergang ist. Also je digitaler Personalausweis, Führerschein etc. werden, desto weniger hat man eigentlich Produkte, die in irgendeiner Weise zu tracken sind, oder?
Genau. Da muss man halt wirklich immer auch den Datenschutzaspekt mit einbeziehen. Und dementsprechend zögert sich das dann natürlich auch bei den meisten im Endeffekt Ausweisdokumenten in die Länge, bis das wirklich umgesetzt wird. Auch innerhalb Deutschlands mit den ganzen rechtlichen Maßnahmen, welche man umsetzen muss bei solchen Produkten.
Ja, ich glaube tatsächlich, also gut, Teil ist ja hier auch schon verfügbar. Das heißt, ich glaube, datenschutzrechtlich kein Thema. Aber ich glaube, ein AirTag an sich und für den Einsatz fällt mir eigentlich nur Portemonnaie und Schlüsselbund ein, oder? Ja, gibt es noch andere Bereiche, wo du das einsetzen würdest?
Apple hat noch Fahrräder.
Freundin vielleicht.
Fahrräder hat man zumindest in den Abbildungen gesehen.
Ah ja.
Vielleicht auch noch.
Rucksäcke.
Genau, Rucksäcke. Sonst vielleicht auch das Haustier.
Ginger, ja. Ja gut, dafür ist es natürlich auch nicht schlecht. Ja gut, es gibt schon ein paar Einsatzmöglichkeiten, würde ich auch sagen. Der Hund ist noch nicht digital. Von der Seite gibt es noch eine Möglichkeit, es zu kaufen. Okay, wolltest du noch auf was anderes eingehen aus den Bewertungen heraus oder aus den Kommentaren?
Nein, sonst wurden wir überwiegend nur gelobt und dass es wohl sehr angenehm zu hören ist. Und auch die Fahrt sehr kurzweilig gestaltet.
Das freut uns auch. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Bewertung auf Apple Podcasts. Bei Spotify kann man, glaube ich, gar nicht bewerten. Aber dafür auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. Nächstes Jahr können wir mal ganz kurz ein bisschen auch einen Sneak Peek in Richtung Februar, März, April machen. Was noch offen ist, wir hatten ja gerade schon gesagt, die AirTags. AirPod Studio wurde ja auch jetzt in iOS 14.3 ein sehr interessantes Bild entdeckt, was ja so ein bisschen oldschool aussah, ne?
Genau, es weicht ein bisschen von dem ab, was wir an Gerüchten oder an Bildern gesehen hatten. Mhm. Wobei man da auch noch in Betracht ziehen muss, ist, dass das wohl gegebenenfalls wirklich die Pro-Variante war, welche man gesehen hatte, und dass die im Endeffekt für die normalen AirPods Studio vielleicht eher dieses Design bevorzugen würden.
Ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass das ein kleines Schnippchen ist, weil die Leaks dazu ja relativ heftig waren und die gesagt haben, so baut da mal irgendein Bild jetzt ein, dass wir nicht, weil die wissen ja, also die wissen ja, worum es geht, dass man einfach sagt, okay, wir hauen da jetzt mal ein Bild rein, um sozusagen diese ganzen Leaks ein bisschen anders darzustellen. Das kann ich mir schon vorstellen, weil das sieht sehr, sehr interessant aus, dieses Bild von den AirPods Studio oder von den AirPods Studio Lite oder wie auch immer die dann heißen werden. AirPods 3 ist ja auch noch ein Thema, was kommen wird, was sicherlich, also ich glaube tatsächlich, das, was man jetzt von den AirPods 3 schon gesehen hat, sind das für mich auf jeden Fall die attraktivsten AirPods, die es dann gibt. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Ich würde es auch so in Betracht ziehen, je nachdem, wie sie es preislich gestalten und gegebenenfalls auch, welche Funktionalität noch drin steckt. Und was dann natürlich sehr interessant wird, ist, wie die AirPods Pro 2 gestalten werden.
Absolut. Ich glaube, die AirPods 3 sind das Best-of vom AirPods Pro und den AirPods, weil die, sag ich mal, der Stab, der, wie nennt man das denn?
Der Stiel
wird kürzer und der Einsatz ist ein bisschen mehr wie bei den Pros. Das heißt zum Beispiel, mein Vater kann keinen normalen AirPods tragen, weil auf dem einen Ohr ist es irgendwie ein bisschen anders. Da fällt es halt immer raus. Das heißt, für den wären die AirPods 3, sag ich mal, top, weil die vom Sitz her besser sind. Gleichzeitig haben die nur den Transparenzmodus, wenn man so will. Also die haben keine Geräuschunterdrückung. Das heißt, die sind so für den Alltag, denke ich, top. Und ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn das in so eine Richtung geht, würde ich sagen. Ansonsten, was ja auch noch offen ist, ist das iPad Pro. Was sich auch, also hier, wir sehen ja, das, was Apple an Arbeit vor sich hat, würde ich sagen, ist die klare Differenzierung ihrer Produktlinie. Die ist im Moment sehr verwaschen, sowohl bei den iPhones als, ja, doch muss man schon sagen, dass das iPhone 12 Pro nicht die Pro-Features hat, die das größere hat, würde ich sagen, das ist ein Pro-Feature, was das Max hat. Ich glaube, das ist dem Platz geschuldet, dass sie es nicht in das 12 Pro reinbekommen haben. Aber hier ist zum Beispiel, das ist, finde ich, nicht sauber gestaltet. Das war letztes Jahr sauberer. Und das Gleiche haben wir bei dem MacBook Air, MacBook Pro Thema, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Und beim iPad und iPad Pro ist es ähnlich. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe vom Marketing als auch von der Entwicklung zu sagen, wie können wir unsere Produkte in Zukunft gestalten, so wie es früher war. Früher war alles besser, Benjamin, wissen wir ja immer. Da konnte man immer sagen, MacBook Air ist Office-Arbeit, ein bisschen Foto, wenn man nebenbei mal Bock hat, aber hauptsächlich, sag ich mal, wirklich Internet, Office und so weiter. Und MacBook Pro ist dann für die anspruchsvolleren Aufgaben. Und das ist nicht mehr in der Form gegeben.
Genau. Das iPad Pro soll dann ja wohl auch Mini-LED erhalten. Das ist sicherlich ein Faktor, der da reinspielt, der das dann natürlich auch attraktiver macht. Und sonst haben wir nur von einem iPhone SE Plus gehört, was dann aber wohl erst in der zweiten Jahreshälfte kommen soll.
Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, weil das Line-Up von diesem Jahr, würde ich sagen, schon stark ist und so ein bisschen, also ein iPhone SE 2, würde ich sagen, ist sinnlos, weil das iPhone 12 Mini diesen Platz einnimmt und sehr gut einnimmt. Deswegen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das SE 2 ein SE 3 kriegt.
Vielleicht diese Plus-Variante, welche ja, viele auch noch haben wollen.
Plus-Variante wäre eine Möglichkeit, aber ich wäre da sehr vorsichtig, ob die da noch ein weiteres iPhone in den Ring werfen. Das müssen wir uns überraschen lassen. Ansonsten, wenn du nicht noch Themen hast, über die du unbedingt sprechen willst, würde ich zu deiner Lieblingsabteilung kommen, Apple TV Plus. Hast du noch ein paar Dokus zum Wochenende für uns?
Da wollte ich kurz vorher darauf eingehen, dass Beats einen recht interessanten Werbespot gepostet hat, namens You Love Me, der wirklich deutlich darauf eingeht, was mit schwarzen Künstlern als auch Aktivisten teilweise innerhalb der Gesellschaft passiert ist und dass diese Kultur auch eben sehr gewertschätzt werden muss, aufgrund dessen, dass wir das heutzutage fast gar nicht mehr wahrnehmen.
Was ist das? Ein Film oder eine Doku oder was ist das?
Ein Werbespot.
Werbespot. Mhm.
Genau. Und daneben gab es auch von Coca-Cola einen Werbespot. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast,
Nee.
aber auf jeden Fall.
Wo sieht man noch Werbespots? Auf YouTube.
Auf YouTube, ja. Genau, auf jeden Fall ist dieser von dem Jojo Rabbit-Regisseur
So.
Taika Waititi
Ja.
produziert worden und ist auf jeden Fall auch sehr interessant und schön anzusehen. Und
Okay.
dann können wir auch gerne auf Apple TV Plus eingehen.
Also ich habe gestern eine Doku angefangen, als Alina eingeschlafen ist. Fireball heißt die. Hast du die jetzt schon gesehen?
Die habe ich noch nicht gesehen, aber die ist ja erst vor kurzem gestartet.
Ja. Die ist auch mit diesem tollen Regisseur, Schauspieler. Wie heißt der nochmal? Herzog. Werner Herzog.
Werner Herzog,
Der hat auch
genau.
so eine krasse Stimme. Es ist eine Doku, kann ich ja mal ganz kurz, bis Benjamin seine Apple TV Plus Best-ofs zusammen hat,
Ach, jetzt.
erzählen. Da geht es um Meteoriten, die auf die Erde gekommen sind. Also der besucht halt Leute, die sozusagen das miterlebt haben, beziehungsweise die sich dem Thema verschrieben haben. Es ist super interessant, weil da gibt es wirklich so ein paar. Ich will jetzt nicht sagen Freaks, sondern weil die schon auch wissenschaftlich vorgehen. Aber der eine zum Beispiel, der hat so ein Gerät entwickelt mit Magneten, wo er entsprechend Partikel, die aus dem All sozusagen auf die Erde fallen, das sind irgendwie am Tag zwei Lasterfuhren sozusagen, die auf der ganzen Welt auf die Erde fallen. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Doku, die man mal so am Sonntagnachmittag nebenbei laufen lassen kann und dazu diese krasse Stimme von Werner Herzog hat. Das ist sehr, sehr cool. Das kann ich auf jeden Fall von meiner Seite dazu geben, Benjamin. Aber was hast du denn noch Schickes für uns?
Genau, und zwar gibt es eine neue Besetzung für die zweite Staffel von The Morning Show, und zwar Hasan Minhaj.
Wer ist
Ich weiß
das?
nicht, ob du den kennst, auf jeden Fall
Nee.
ist er Komiker, Schriftsteller als auch politischer Kommentator und hat davor die prämierte Netflix-Show Patriot Act mit
Ist das.
Hasan Minhaj im Endeffekt immer vorgestellt. Und das dazu gesagt, Patriot Act geht wirklich sehr detailliert, als auch von teilweise anderen Perspektiven auf politische Themen innerhalb von Amerika ein. Kann man sich sicherlich auch mal anschauen. Und der wird jetzt im Endeffekt ein Teil der Besetzung sein bei The Morning Show in der zweiten Staffel. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich das gehört habe. Genau.
Wann geht denn das
Ja.
los eigentlich? Weiß man das schon?
Die zweite Staffel?
Ja.
Leider noch nicht.
Okay.
Genau, sonst gab es noch weitere Besetzungen, welche bei anderen Serien in den Vordergrund gerückt sind. Beispielsweise Casey Wilson in The Shrink Next Door oder auch Catherine Han. Die sollen wohl beide dort dann auch mitspielen. Und es gibt auch einen neuen Teaser für The Servant oder
The
einfach nur
Servant,
Servant,
ja.
genau, in der zweiten Staffel. Und was auch sehr interessant ist, ist das Oprah-Interview mit Präsident Barack Obama.
Obama, ja, das muss ich mir auch
Genau.
noch angucken. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Es läuft ja auch Formel 1, oder?
Genau, Türkei Grand Prix.
Ja.
Und ich will eigentlich nicht spoilern, aber es ist dennoch ein Wunder. Lawrence Stroll ist auf Platz 1
Ja, du willst nicht
im
spoilern,
Qualifying.
Digga. Ich hab's noch nicht geguckt.
Das ist nur ein kleiner Spoiler.
Digga,
Den
das ist
Rest
nicht dein
verrate ich nicht.
Ernst. Das ist nicht dein Ernst.
Den Rest, wie Hamilton oder Bottas abgeschnitten haben, sage ich nicht.
Benji.
Aber es war dennoch eine Sensation, würde ich behaupten.
Danke, dass du mich gefragt hast, ob du spoilern darfst, Decker.
Das
Jetzt
war
brauche ich
ein
mir das
bester
Qualifying auch
Hinweis,
nicht
die
mehr
Ohren
geben.
zuzuhalten.
Gut, mit diesem enttäuschenden Ergebnis von unserem Podcast würde ich sagen, beenden wir auch diese Podcast-Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wie gesagt, dann schreibt gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und Benjamin wird die auch regelmäßig mal vorlesen. Ja. Ansonsten ein noch schönes Restwochenende, Benjamin. Vielen Dank. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne?
Genau, schönes Wochenende.
Ciao.